Guten Morgen, liebe Geschwister in Chemnitz. Ich bin der Wolfgang Scheffel aus Burgstedt und ich möchte am Anfang zweierlei Freuden Ausdruck geben, die ich hier so spontan empfinde. Als erstes, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich habe das zwar noch mitgebracht hier, aber irgendwann gewöhnt man sich das auch wieder mal ab. Die zweite Freude, ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich bei euch bin. Vorhin war das Lied mit dieser Quelle und den Ursprüngen. Ich werde es nie vergessen, dass die Ursprünge meines Glaubens zurückgehen auf diese Gemeinde. Irgendwann, falls ich nochmal zum Austauschdienst zu euch komme, bringe ich mal ein Bild mit, das man mit Beamer hier vorne ranwerfen kann. Da sitze ich inmitten einer Riesenschar von Sonntagsschulkindern, so hieß damals Kindergottesdienst, 1959 oder 60 in der Dimitrovstraße. Manche jetzt Ergrauten sitzen dort als Kinder. Ja, meine liebe Mutter hat diese Linie zu mir herübergebracht aus dieser Gemeinde. Das vergesse ich nie und darum die zweite Freude, die ich auch heute wieder empfinde, bei euch zu sein. Ich hatte kurz Kontakt wegen des heutigen Sonntags mit dem Norbert, wohl, nicht Norbert, Norbert, französische Schweiz, jawohl, über den Ablauf dieses Gottesdienstes. Ihr habt das so ähnlich wie bei uns in Burgstedt, diesen Sonntag kein Abendmahl und deshalb ein bisschen längere Zeit zum Predigen. Ich habe deshalb die Predigt heute, ich sage mal, eingestrengt zweigeteilt und dazwischen werden wir auch ein Lied singen. Und ich denke, dass wir auch da die doch etwas längere verbleibende Zeit gut nutzen können. Ich möchte heute zu euch über ein Thema reden. Wir haben uns heute nicht in Rosamunde Pilcher-Filme verirrt, denn das Thema soll heißen Herzensangelegenheiten. Teil 1 der Predigt. Hier bitte ich euch um Nachsicht, falls ihr Wiederholungen spürt, denn im Teil 1 geht es noch einmal. Und Wiederholung ist eigentlich eine gute Sache für unser Leben. Ich gehe davon aus, also dass ihr dieses Jahr schon mal gehört habt, geht es nochmals um die Jahreslosung 2021, die auch noch im Juli gilt, auch noch im November, also nicht bloß im Januar und Februar vielleicht ein bisschen. Der Text dazu ist kurz und prägnant. Lukas 6, Vers 36, seid nun barmherzig, Herzensangelegenheiten, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich dachte, dass wir anfangs zu dem Wort Barmherzigkeit einmal kommen. Es gibt ein lateinisches Wort dafür, das heißt Misericordia. Übersetzt heißt das zunächst schlicht Mitleid. Ein Sonntag der Nahosternzeit im evangelischen Kirchenjahr heißt auch danach nämlich Misericordias Domini, das Mitleid, die Barmherzigkeit des Herrn. In diesem Wort stecken aus dem Lateinischen zwei Unterbegriffe drin, nämlich einmal das Wort, das uns auch geläufig ist heute, sagt Misere. Misere, das ist so viel wie arm und elend. Und Misericordia, da steckt es als zweites das Wort Cor drinne, C-O-R, das heißt nichts anderes als das Herz. Und somit kann man schlicht und einfach sagen, Barmherzigkeit bedeutet ein Herz für die Armen, für die Elenden, also die in der Misere Steckenden haben. Oder eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Oder die barmherzige Person begibt sich herab auf die Stufe des Elenden, des zu Bemitleidenden. Ähnliche Gefühle auch aus der heutigen Zeit sind neben Barmherzigkeit solche wie Mitgefühl, Empathie, ein sehr bekanntes Wort heutzutage, Solidarität, kannten wir noch aus anderen Zeiten, aber da war die Solidarität begrenzt. Alles ist gemeint. Alles Worte, die uns also, wie gesagt, durchaus geläufig sind und die man auch in der Öffentlichkeit oft hört. Selbstverständlich waren aber diese Worte nicht zu jeder Zeit. Zur Zeit Jesu und auch im Römischen Reich war all dies für viele ein Fremdwort. Dass man sich der Benachteiligten besonders annimmt, Ihr kennt vielleicht das Beispiel, das hat mir meine liebe Mutter hier aus dieser Gemeinde eben von frühesten Kindesbeinen angebracht. Im Bus, mit dem man früher oft noch fuhr, steht man also auf, wenn alte Leute da sitzen. Heute muss ich das nicht mehr, weil ich selber zu der anderen Seite gehöre eher. Aber das zu unterlassen war eine schlimme Sache damals in den Augen meiner Eltern. Aber wie gesagt, das war nicht immer so üblich. Unter den Römern gab es zum Beispiel tolle, hochwertige Krankenhäuser, aber die waren nur dafür, ihre Soldaten, ihre Legionäre wieder fit zu machen für den nächsten Kampf. Für die Allgemeinheit war das keinesfalls denkbar. Und ihr kennt alle das Beispiel vom barmherzigen Samariter, wo die Leute an der Landstraße lagen und die liegen zu lassen. Das war durchaus was Normales, wo heute eine Klage kommen würde, vielleicht wegen unterlassener Hilfeleistung. Barmherzigkeit gesellt sich zu solchen Eigenschaften wie Liebe oder Frieden, die wir mit dem Leben eines Christen assoziieren. Barmherzigkeit ist das ganz große Thema von Jesus und war es sogar auch schon im Alten Testament. Wie kommt nun Barmherzigkeit zum Leben eines Christen, eines Nachfolgers Jesu Christi? Haben Philosophen oder christliche Theologen eine Lehre von der Barmherzigkeit erarbeitet, die für einen Christen eben schicklich ist oder die gut zur christlichen Verkündigung passt? Keinesfalls. Unser Vers erklärt das eigentlich schon in sich ganz kurz. Seid nun barmherzig, und jetzt kommt es, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich darf mir hier mal erlauben, Wikipedia zu zitieren. Da steht Folgendes drin, ich zitiere: Barmherzigkeit ist in der christlichen Tradition keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern eine Eigenschaft Gottes, die der Mensch einerseits als himmlisches Motiv durch die ihm innewohnende Gottesliebe besitzt und die ihm andererseits in höherer Form und unerschöpflich durch Gott zuteil wird. Schon im Alten Testament gilt Gott vor allem als der Barmherzige und Gnädige und wird immer wieder dafür gepriesen. Zitat zu Ende. Beispiele jetzt der Barmherzigkeit aus der Heiligen Schrift. Das Paradebeispiel, und das werden wir dann auch gleich noch lesen, ist der Psalm 103, der Barmherzige und Gnädige Gott. Ohne ihn würden wir keinesfalls von so einer Eigenschaft, von so einer Tätigkeit des Christen, des Gläubigen als Barmherziger reden können. Weitere Beispiele in der Bibel, ich hatte es schon genannt, der barmherzige Samariter, das war also damals keinesfalls Standard, irgendwie dem Mann dort am Straßenrand zu helfen. Oder auch weitere Beispiele gäbe es noch, aber ich dachte, dass wir zu diesem Fazit erstmal kommen. Barmherzigkeit oder unsere Barmherzigkeit, um die es geht, die wir ausüben sollen, siehe Jahreslosung, ist die Konsequenz der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes. Barmherzigkeit wohnt jedem wiedergeborenen Christen, der aus der erfahrenen Vergebung lebt, inne. Mit einer barmherzigen Lebenshaltung gibt der Christ etwas vom Evangelium an seinen Nächsten weiter. Ich möchte nun doch mal diese eine Stelle lesen, Psalm 103, Verse 8 bis 17 lese ich. Kleines bisschen kommen wir jetzt auch in die Mahlfeier hinein, wo diese Verse häufig mit Recht, mit ganz großem Recht zitiert werden. Lasst uns mal einfach diese Verse, die ich zu den erhabensten der Schrift zähle, auf der Zunge zergehen lassen und in uns neu aufnehmen und uns zeigen lassen, dort kommt Barmherzigkeit ursprünglich her. Psalm 103, ich lese die Verse 8 bis 17. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Das ist die Barmherzigkeit, aus der wir leben, aus der wir leben sollen. Ihr Lieben, nun möchte ich zu einigen praktischen Aspekten der Barmherzigkeit kommen. Da gibt es einen Mann im Mittelalter, einen Franziskaner und katholischen Theologen, der hieß Thomas von Aquin und der hat fußend auf der Heiligen Schrift im 13. Jahrhundert uns erstens 7 leibliche Werke der Barmherzigkeit übermittelt, beschrieben und zweitens 7 geistige Werke der Barmherzigkeit. Ich möchte euch das einfach mal vorlesen. Die 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit nannte er hungrige Speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Die 7 geistigen Werke der Barmherzigkeit nannte er unwissende lehren, zweifelnde beraten, trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern gern verzeihen, Lästige geduldig ertragen. Das letzte würden wir heute teils etwas anders sehen. Für Lebende und Verstorbene hat er noch formuliert, beten. Das erste würden wir auf alle Fälle tun. Interessant für mich ist in dieser Auflistung des Thomas von Aquin, dass sich Barmherzigkeit nicht nur auf körperliche Mildtätigkeit, die man ja heute weitestgehend auf bestimmte Hilfsorganisationen abdelegieren kann, sondern eben auch auf jene geistigen Werke bezieht. Und hier tritt nämlich die Barmherzigkeit, denke ich, ein in die Dimension unseres persönlichen Lebens heute. Und dennoch, ihr Lieben, kurz dazu, wie pflegen wir heute die leiblichen Werke der Barmherzigkeit? Hat es sich mit der Überweisung auf das Konto einer Wohltätigkeitsorganisation erledigt? Sorgt unser Sozialstaat, der letztlich auf dieser christlichen Barmherzigkeit, jener Misericordia basiert, nicht ausreichend für Hungrige, Durstige, Nackte und Kranke? Und ich bin überzeugt, auch jetzt für die Flutopfer wird unser Staat alles tun, um hier Barmherzigkeit leiblicher Natur zu üben. Gibt es derartige Übel überhaupt noch bei uns, die Thomas von Aquin aufgelistet hat, oder ist es eben ein Problem vorzüglich der dritten Welt? Dass es diese Dinge noch gibt, haben wir gemerkt jetzt in unserem Land mit den furchtbaren Ereignissen der Flutkatastrophe. Vielleicht ein Beispiel noch. Wenn wir hier lesen von Thomas von Aquin, Kranke pflegen, so denken wir, bestens organisiert, jawohl, die Krankenhäuser, unser Krankenwesen basiert auf dem christlichen Verständnis, egal ob Diakoniekrankenhaus heute oder anderer Träger, ist das dort nicht alles bestens aufgeholt und dort aufgehoben, abdelegiert in richtige Hände? Was haben wir da noch zu tun? Gut, es ist so, um das Medizinische brauchen wir uns heutzutage vielleicht am allerwenigsten kümmern, aber ich denke, zu Recht haben wir in vielen unserer Gemeinden diese Tafel und noch, wie ich es hier gesehen habe, wo die Kranken aufgelistet sind, die Kranken und Alten. Ihr Lieben, wissen wir um die großen Nöte, die Kranke haben, neben den körperlichen Dingen, die man mit Spritzen und Pillen und Operationen meistens wegbeamen kann heutzutage, wissen wir um die große Not, die hinter einem Kranken, einem Schicksal, einem Alten oft stecken, Einsamkeit, Ängste, Verzweiflung, Anfechtung. Ich denke, hier können wir so viel Barmherzigkeit noch üben, mit einem Besuch, mit Begleitung des Kranken, auch mit physischem Beistand, mit beten für ihn. Und ja, ich denke, da ist noch vieles offen. Das sollten wir uns wieder in Erinnerung rufen, auch in diesem Jahr der Barmherzigkeit, mit dieser Jahreslosung. Ein Beispiel oder zwei Beispiele für die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Hier erkennen wir vielleicht besonders unsere Defizite, unsere Unbarmherzigkeit manchmal. Und hier hilft die großzügige Überweisung auf irgendein Wohltätigkeitskonto nun in der Tat nicht mehr weiter. Gerade die jetzige Zeit, so empfinde ich es, empfinden es viele, hat das Thema Barmherzigkeit sehr schwierig gemacht. Man spricht von der Zweiteilung, von der Spaltung der Gesellschaft. Corona hat uns viel an Barmherzigkeit zum Teil genommen. Ich möchte einmal zwei Dinge noch kurz hier skizzieren aus dieser Liste von Thomas von Aquin. Einmal sagt er, lästige geduldig ertragen. Wie lästig erscheinen uns doch gerade jetzt der in Sachen Corona so Andersdenkende. Uns als Normalos, sage ich mal, die wir treu und brav den Regularien von Regierung und Medien folgen, ist der Querdenker, der Masken- oder Impfleugner ein absolutes No-Go eben recht lästig. Aber auch andersherum, dem Alternativdenken in der Angelegenheit sind alle Normalos derzeit suspekt. Ich kenne Leute, die sagen, spinnt ihr denn, ihr geht mit Maske zur Kanzel vornehmen, so ab, geht den Platz zurück mit Maske. So geht man heutzutage in diesen beiden letzten Jahren zum Teil miteinander um. Und so entstehen aus dem Lästigsein schließlich rasch Unzufriedenheit, Zerwürfnisse, Trennung, Verachtung. Lästige geduldig ertragen, dennoch liebevollen Umgang mit ihnen pflegen, sie achten und den Willen haben, mit ihnen gemeinsam derzeitige Schwierigkeiten zu meistern, das ist in der Tat barmherzig. Und das scheint mir ein Gebot der Stunde jetzt zu sein, und das sieht nicht so aus, als ob das Ganze schon vorbei wäre. Das zweite Werk der geistigen Barmherzigkeit, ganz kurz, Beleidigung gern verzeihen. Wieso ist dies ein Werk der Barmherzigkeit? Ist denn das Elend nicht gerade bei mir, wenn ich beleidigt wäre und ich soll nur noch dem Beleidiger verzeihen? Aber das ist ein Werk der Barmherzigkeit, wie es der Thomas von Aquin beschreibt. Da komme ich eben wieder auf Psalm 103 zurück und auf das Vorbild unseres Gottes, der langsam zum Zorn ist. Liebe Choleriker unter den Christen, zum Glück weiß ich nicht, wer bei euch der Choleriker ist, bedenkt dies. Schneller Zorn ist keine Nachahmung von Gottes Barmherzigkeit. Gott hat uns nicht vergolten nach unseren Sünden. Unser Gleiches mit Gleichem zu vergelten, den Beleidiger, den sollte ich rasch mal wieder beleidigen, das liegt uns irgendwie. Das ist nicht das Ding Gottes, ihr Lieben. Beleidigung zu verzeihen wird uns sehr schwer fallen, aber es ist die einzige Grundlage, ihnen die Barmherzigkeit Gottes zu vermitteln. Beleidiger als Sünder dagegen abzustempeln, was in der Tat sie auch oft sind, und ihnen gegenüber unser berechtigtes Veto regelmäßig einzulegen, das mag zwar zunächst verständlich erscheinen, macht uns aber zu hartherzigen, vielleicht auch rechthaberischen Menschen. Ihr Lieben, soweit der erste Teil der Predigt, Herzensangelegenheit, Barmherzigkeit, nochmals die Jahreslosung. Das zweite Thema habe ich schon mit einem Stichwort in einem der letzten Sätze angesprochen. Ich habe gesagt, wenn wir nicht barmherzig sind, dann werden wir zu hartherzigen Menschen. Deshalb der zweite Teil der Predigt, da soll es gehen um, ich nenne es mal so, Herzenshärtigkeit und andere Herzkrankheiten. Wir sollten ein Lied zwischendurch singen, da geht es nochmal um das Erbarmen. 423 können wir das zusammen singen, in den barmherzigen Gott. Wenn das fertig ist, das Lied, komme ich dann wieder hier hoch.
Treue und Geduld. Du nimmst gibst mir meine Last nicht, ist mir nicht zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt. Oh, 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 wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst, es lebe dich zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du willst mir auf in deine Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Oh, 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 wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein.
Ja, danke sehr. Manchmal erschließt sich einem der Sinn einer Sache, wenn man das Gegenteil davon sieht und betrachtet. Und in diesem Sinne kommen wir jetzt zu dem zweiten, kürzeren Teil von der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit kommen wir zur Herzenshärtigkeit. Es gibt einige Bibelstellen dazu. Zunächst, ich möchte sie nur so erwähnen, redet der Herr Jesus von der Herzenshärtigkeit im Zusammenhang in Matthäus 19 zu den Ehegesetzen und hat gesagt, also wegen eurer Herzenshärtigkeit hat Mose euch gestattet, Frauen zu entlassen, Ehescheidung und so weiter. Wegen eurer Herzenshärtigkeit. Von Anfang an ist es auch nicht so gewesen mit der Ehescheidung. In Markus 16 offenbart sich Jesus den Elfen nach seiner Auferstehung, als sie zu Tische lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, Frauen zum Beispiel, nicht geglaubt hatten. In anderen Übersetzungen habe ich nachgeschaut, Herzenshärtigkeit wird eigentlich überall ähnlich bezeichnet, bei Menge Herzenshärte. Luther spricht von eures Herzenshärtigkeit. Es darf natürlich nicht die NEÜ von Karl-Heinz von Heiden fehlen. Er schreibt ja, ihr habt so harte Herzen, Matthäus 19 eben, und in Markus 16 ist von Starrsinn die Rede. Ich möchte noch ein Zitat aus einer schweizerischen Website zitieren, bibelwissen.ch. Dort steht, ein gefühlloses, liebeleeres Herz wird im Allgemeinen als steinernes Herz bezeichnet. Weiteres Beispiel aus der Bibel für Herzenshärtigkeit, Zacharja 7. Sie machten ihr Herz zu Diamant und um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr, der Herrscher, und durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Und ein letztes Zitat, das hier nicht fehlen darf, Hesekiel 36, Vers 26. Hier geht es schon um den Heilungsprozess. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich denke, wir wissen alle, dass das Herz, von dem hier die Rede ist, auch in der Bibel, nicht dem Organ entspricht eines Arztes, der sich dieses Organes annimmt, nämlich dem Kardiologen, seinem Organ. Ab einem gewissen Alter werden wir sicherlich alle mal zum Kardiologen gehen. Das ist dort, wo man Fahrrad fahren muss, eventuell, wo man EKG bekommt, ein Herzecho und lauter solche Dinge. Und wo man dann möglicherweise bis zu seinem Lebensende in Behandlung sein muss. Mit diesem Herz des Kardiologen hat es natürlich nichts zu tun. Aber ihr Lieben, ich war ja früher Mediziner und darf jetzt mich davon ausruhen, aber manches ist noch geblieben. Steinernes Herz und Herzensherzigkeit, ich erkenne in der Tat Parallelen zu medizinischen Zuständen in der Kardiologie, und so möchte ich euch eigentlich zwei Krankheiten mal vorstellen. Ich komme jetzt ein bisschen vor wie zur Fortbildung, die wir früher irgendwie im, ja, ich glaube, Rat des Bezirkes hatten vor vielen, vielen Jahren. Da gibt es in der Tat ein Panzerherz, medizinisch Pericarditis constrictiva. Ich möchte euch das mal erklären, dieses Panzerherz, diese Herzensherzigkeit. Der Herzmuskel ist ja ein Muskel, so wie hier, Bizeps, anders geformt, aber der ein Leben lang sich kontrahiert und das Blut durch die Organe pumpt. Der Herzmuskel hat eine Innenhaut, die ist sehr wichtig, was die Gestaltung der Herzklappen zum Beispiel betrifft. Und der Herzmuskel hat eine Außenhaut, das sogenannte Perikard. Dieses Perikard, da kann sich Flüssigkeit hineinbegeben bei bestimmten Erkrankungen. Diese Flüssigkeit kann schließlich verkalken, kann immer mehr werden, und der Herzmuskel wird wie von einem Panzer, wie von einem Kalkpanzer eingehüllt und zerpresst, und damit hat er seine Not. Also ein Panzerherz ist die Verdickung, Verkalkung des Herzbeutels, der eine Ausdehnung des Herzens im Rahmen seiner Füllungsphase nicht mehr uneingeschränkt zulässt. Die Leistungsfähigkeit des Herzens, das selber als Muskel nicht beeinträchtigt ist, wird stark eingeschränkt. Bei kleinsten Belastungen kommt es zur Luftnot. Leben ist zwar grundsätzlich noch möglich, aber eben unter gewaltigen Einschränkungen. Bei Zunahme des Ganzen drückt der Panzer des Herzbeutels letztlich den Herzmuskel ab, und mit dem Leben ist es vorbei. Panzerherz. Leben möglich, aber nur sehr eingeschränkt. Behandlung dieser Herzkrankheit ist möglich mit einer Herzoperation. Da wird das Herz von diesem Panzer befreit. Der Kalk wird ausgelöst mit einer Herzoperation. Also ist Befreiung, ist Hilfe heutzutage möglich. Die zweite Herzkrankheit ist eigentlich keine Herzkrankheit, sondern eigentlich regelmäßig zu identifizieren mit dem Zustand Tod. Nämlich das steinerne Herz. Wir denken vielleicht an das Märchen von Hauf, aber eine Versteinerung des Herzmuskels würde bedeuten, dass der Herzmuskel selber beeinträchtigt ist und schließlich gar nicht mehr schlagen kann. Es gibt solche Krankheiten, die zwar jetzt nicht einer Versteinerung entsprechen, aber die so das Herz beeinträchtigen, dass es zu nichts mehr in der Lage ist, dass eine Hilfe nur noch dadurch möglich ist, durch eine Herztransplantation. Und das ist eine tolle Sache. Sowas ist heute möglich. Ich komme mal zu dem, was für uns wichtig sein sollte. Gott schafft Erneuerung sowohl des Herzmuskels, siehe Herztransplantation, Hesekiel, er wird das steinerne Herz, er kann das steinerne Herz von uns wegnehmen, und er kann uns das neue fleischerne Herz geben, einen neuen Geist. Aber auch dieses Panzerherz kann er beheben. Herzensherzigkeit, das hatte ich euch vorhin so angekündigt, ist gewissermaßen das direkte Gegenüber, das Gegenteil von Barmherzigkeit, von Misericordias. In beiden Worten steckt also das Wort Herz drin. In vielfältiger praktischer Weise kann sich Herzensherzigkeit auch in unserem Leben, auch innerhalb der Gemeinde, auch in der Corona-Zeit jetzt äußern. Knüpfen wir nochmals an den biblischen Beispiel zunächst an, zum Beispiel die Herzensherzigkeit bei der Ehescheidung. Das ist einfach die Unfähigkeit, dass sich Ehepartner untereinander in vernünftiger Weise und mit Respekt begegnen. Herzensherzigkeit. Oder Herzensherzigkeit hat etwas mit Unglauben zu tun. Das äußert sich aus dem Zusammensein von Jesus mit den Elfen nach der Auferstehung. Ich möchte hier deshalb nochmal am Ende jetzt anschließen an die sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit von Thomas von Aquin und uns hier nochmal beispielhaft erläutern, was Herzensherzigkeit noch alles sein könnte. Also Barmherzigkeit nach Thomas von Aquin, unwissende Lehren. Das Gegenteil könnte sein, arrogant auf Unwissende herabblicken, einschließlich auf den Nichtgläubigen. Ha, ich bin gläubig und ich bin, Gott sagt mir, wie es richtig geht, der weiß ja nicht, wie es lang geht. Das ist Herzensherzigkeit. Zweifelnde beraten, Zweifel säen, wäre das Gegenteil, Hartherzigkeit dazu. Trauernde trösten, ein Werk der Barmherzigkeit. Öl ins Feuer gießen von Trauer und Leid zum Beispiel, das wäre eine Herzenshärtigkeit. Sünder zurechtweisen, Herzenshärtigkeit würde ich vielleicht nennen, Sünder verachten. Nein, Sünder zurechtweisen und sie auf Jesus hinweisen. Beleidigern gerne verzeihen. Hier hatte ich das schon vorhin angedeutet, Beleidigung mit Gegenbeleidigung. Vergelten vielleicht, das bringt mir alle sehr gut. Lästige geduldig ertragen. Für uns ergibt sich das manchmal ganz anders. Wir schreiben Lästige ab, exkommunizieren sie, die sind out für uns, vorbei und mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Herzenshärtigkeit. Die Herzoperation, wie ich vorhin euch beschrieben habe, bei dem Panzerherzen, das ist mit Mitteln der modernen Medizin manchmal wahrscheinlich besser zu bewerkstelligen als unsere Herzenshärtigkeit oder unser transplantationsbedürftiges Herz in Ordnung zu bringen. Wir brauchen aber diese geistliche Ausschälung unserer Panzerherzen. Wir brauchen ja vielleicht auch, wenn wir kein Leben mehr in uns haben, wenn unser Leben erstorben ist, ein neues Herz. Und gerade, wie gesagt, unsere Zeit Corona hat auch in unseren Gemeinden so viel, aus meiner Sicht, vielleicht ist es bei euch anders, dann verzeiht mir, wenn ich das so bringe, hat in unseren Gemeinden so viel Mangel an Barmherzigkeit einerseits und das Vorliegen der Krankheit, Hartherzigkeit andererseits gezeigt. Gott weiß um all diese Sachen auch jetzt und Gott weiß auch um die Schwierigkeit der Therapie. Er ist Realist im Hinblick auf sein Geschöpf Mensch. Interessanterweise lässt Gott seine Geschöpfe auch wählen, ihre Herzenshärtigkeit untherapiert zu lassen. Und das zeigt sich eben mit all der Konsequenz in der Frage der Ehescheidung, die es jetzt heute in dem Thema natürlich nicht gehen soll. Warum Gott das so zulässt, sagt, das ist eben eurer Herzenshärtigkeit geschuldet. Ihr seid so, nun können wir es nicht ändern. Warum Gott das so zulässt, bleibt mir letztlich ein Rätsel. Aber Jesus konnte gerade diese Wunder der Herzoperation, des Panzerherzens, des ganz toten Herzens vollbringen. Ich denke an solche Dinge wie die Bekehrung des Zachäus, an die Änderung eines Petrus, der sicherlich ein schwieriger Mensch war. Ich denke an den Schächer am Kreuz, dass sich an viele Menschen die wahre Änderung ihres Lebens in und durch Jesus fanden. Wir werden in Kürze in Burgstedt eine Taufe haben und da ist mir das nochmal so wichtig geworden. Da ist einmal ein junger Mensch, wo er sich freut, gläubig Eltern, und er hat sich jetzt entschieden, ich lasse mich taufen und Jesus ist, er hat ihm früh im Leben geholfen, neben dem jungen Mann. Ich hoffe, dass ja, dann wird sich ein Mann, der fast 80 Jahre ist, taufen lassen. Einer aus Verwandtschaft meiner Frau, der war Jahrzehnte seines Lebens abgeneigt, vielleicht herzenshart. Und er hat mit 70 oder mit 65 Jesus gefunden und besucht mit seiner Enkelin jetzt den Gottesdienst einer Gemeinde und lässt sich jetzt taufen. Also diese Wunder gibt es, diese geschehen. Und das möchte ich ans Ende stellen, dass wir ganz genau wissen sollen, Jesus kann das vollbringen, unsere Herzenshärtigkeit zu beheben. Es sollte also unser vordergründiges Anliegen sein, auch im Jahr dieser Barmherzigkeit, Jahreslosung, diese Änderung unseres Sinnes, Geistes zu erlangen. Und ich denke, das sollten wir neu ins Auge fassen, sei es für unser persönliches Leben oder auch für unsere Gemeinde, dass wir Schluss machen mit Herzenshärtigkeit, dass wir Barmherzigkeit wieder einziehen lassen. Bringen wir unsere Herzenshärtigkeit, und somit möchte ich enden, die uns mit der Zeit das Leben als Christ vermiest. Denkt an das Panzerherz, das schlägt zwar die Leben, aber können kaum. Bringen wir diese Herzenshärtigkeit, die uns mit der Zeit das Leben als Christ vermiest und vielleicht sogar dieses Lebenslicht irgendwann ausbläst, unserem Herrn, und lassen wir uns therapieren hinüber zur Barmherzigkeit, dass unser fleischendes Herz endlich wieder arbeiten kann und unser Leben als Christ möglich ist. Diese Herzensangelegenheiten wollte ich euch heute weitergeben Und ich denke, da sind wir auch noch zeitlich zu einem guten Abschluss gekommen. Ich wünsche euch als Gemeinde weiterhin, dass Gott wirken kann, so wie bis jetzt in eurer Gemeinde. Und das in 60 Jahren vielleicht nochmal ein Hörschritt. Ach, damals die Gemeinde, da habe ich den Glauben gefunden. Und ich wünsche euch auch viel Gesundheit in dieser Zeit. Und Gottes Segen euch.